Eintracht Frankfurt hat gezeigt, dass man Ansprüche aussprechen darf und die auch jagen darf. Wir sind bereit für mehr und dass die Strukturen und die Qualität im Verein stimmen, ist ja einfach gegeben. Wer definiert Forever? Ab wann ist es Forever? Ich mache da kein Geheimnis raus, denn die Verantwortlichen wissen auch, dass nicht die Frage ist, ob ich Frankfurt verlasse, sondern früher oder später ist eine Frage des Zeitpunkts ist, wann ich Frankfurt verlasse. Kein Traum ist in dem Moment zu groß, um ihn zu jagen und gerade so Meisterschaft oder vielleicht ein Pokalsieg, um sich zu belohnen, wäre es einfach schön, dieses Ding auch selber mal in der Hand halten zu dürfen.
Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinnow und Nina Potzel. Präsentiert von Fuchs.
Dieser Pfiff ist in dieser Woche ja wirklich sowas wie ein Abpfiff. Also nicht zu diesem Podcast, weil das ist der Anpfiff zu diesem Podcast, aber ein Abpfiff zur Bundesliga-Saison 2024-25. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge vom Frauenfußball-Podcast. Mein Name ist Nina, wie immer eure Hostin hier. Und ja, ey, die Saison ist vorbei. Also zumindest in der Bundesliga, in der ersten Liga. Wir haben ja auch noch zweite Liga und die Regionalligen und so weiter. Aber ja, der letzte Spieltag ist durch. Die Champions League-Teilnahme und Quali klärt sich, hat sich geklärt, steht jetzt fest. Die letzten Abschiede sind gefeiert, betrauert worden. Und es gibt auch nochmal so richtig schöne, crazy, emotionale Stories zu diesem letzten Spieltag in der Bundesliga. Die hört ihr gleich. Schöne Stories gibt's aber auch von unserer heutigen Interviewpartnerin, die wirklich sehr, sehr angenehm erzählt, sodass man so richtig eintaucht und so gefangen wird. Also ich war auf jeden Fall richtig gefangen von ihren Erzählungen und wünsche euch damit jetzt auch gleich viel Spaß. Vorneweg noch einmal kurz die Info. Wir haben schon am Freitag aufgenommen, also vor dem Spieltag. Deswegen nicht wundern, wenn wir nicht über diesen Spieltag eben gesprochen haben. Ihr habt sie ja eingangs schon gehört und jetzt wünsche ich ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview der Woche.
Vom Feld ans Mikro.
150 Bundesligaspiele sitzen hier vor mir, auch schon internationale Erfahrungen in der Champions League auch schon gesammelt. Mit der Nationalelf ist sie 2022 Vize-Europameisterin, mit der U17 2016 Europameisterin geworden. Sie hat zwei Fritz-Walter-Medaillen, einmal Bronze, einmal Silber und ist seit sage und schreibe 8 Jahren in Frankfurt. Erst beim ersten FFC, dann bei der Eintracht, mit der sehr fusioniert sind. Hallo, Sophia Klein-Herne.
Hallo, freut mich.
Ja, wir sehen es schon, liebe HörerInnen, ihr vielleicht nicht, wir jetzt gerade im Call. Du hast ein bisschen was mitgenommen vom Spiel zuletzt am vergangenen Sonntag gegen Hoffenheim. Du hast einmal Stina Johannes Knie Hallo gesagt auf eine besondere Art und Weise. Wie geht's dir mittlerweile?
Ja, mir geht's ganz gut. Also es war einfach eine unglückliche Situation. Ich glaube, da kann man niemanden Vorwurf machen. Das sind Dinge, die einfach passieren im Sport. Ja, nichtdestotrotz, was zählt, waren, dass wir die 3 Punkte mitgenommen haben. Dementsprechend verzeiht es mir, wenn ich mich nicht ganz so gut immer anhöre oder nicht so viel lachen und schmunzeln kann. Aber genau, mir geht's gut. Ich kann alles wieder machen. Genau.
Das ist das Wichtigste, ey. Das hat wirklich ein bisschen gruselig ausgesehen. Das haben auch wirklich viele, ich habe vorhin gerade eben schon gesagt, wir haben viele Fragen reinbekommen. Viele Fragen tatsächlich auch dazu, wie es dir geht. Ich finde das Thema Kopfverletzung insgesamt irgendwie super interessant, weil, also das hat wirklich gruselig ausgesehen von außen. Wie gehst du damit um? Wie stehst du dazu? Weil klar, in dem Moment willst du sicher einfach weiterspielen. Aber wenn du das so bei Mitspielerinnen auch siehst, bist du da eher Team, naja, vorsichtshalber mal rausnehmen oder muss die Athletin selber sagen?
Ich glaube, wenn man es selber abbekommt, dann kann man das irgendwie runterschlucken. Bei anderen bin ich da auch immer so, oh, hoffentlich ist jetzt nicht mehr passiert. Ich muss sagen, dass der Moment, glaube ich, deutlich schlimmer aussah, gerade im Fernsehen und in der Zeitlupe, als es letztendlich war. Ich glaube, ich kann auch von Glück reden, dass da nicht mehr passiert ist, dass gerade auch alles rund um den Kopf einfach wirklich problemlos war. Also ich hatte weder Kopfschmerzen noch irgendwie den Verdacht auf eine Gehirnerschütterung. Es war dann doch lediglich nur die Lippe, die halt ja doch deutlich aufgeplatzt ist und die Zähne, die sich einfach ja einen ordentlichen Schlag abbekommen haben und ja sich sehr verbogen haben, muss ich sagen. Aber wir haben es dann auch am Abend einfach alles noch richten können. Also die Lippe wurde genäht und die Zähne wurden tatsächlich sogar einfach per Hand gerade gebogen. Natürlich muss man jetzt noch ein paar Maßnahmen einhalten und mit einer Schiene spielen und alles Mögliche. Aber ich glaube, ich kann von Glück reden, dass nicht mehr passiert ist und mir geht's wirklich sehr, sehr gut. Ja, also von daher glaube ich, kann ich wirklich von Glück reden, dass nicht mehr passiert ist. Und in dem Moment, muss ich auch sagen, sah es schlimmer aus, als es dann letztendlich war. Ich habe kaum Schmerzen. Ich bin ja auch nochmal aufs Feld gelaufen. Von daher hat man dann irgendwie auch so viel Adrenalin in sich, dass der Moment und das Spielen einfach wesentlich wichtiger zu sein scheint, als in dem Moment die Gesundheit, was natürlich nicht der Fall sein soll. Aber unterm Strich wirklich, mir geht's gut und ich bin im Training, genau.
Sehr gut. Dreimal Holzklopfen, ja. Dass da wirklich werdet ihr da irgendwie vorher gebrieft, irgendwie vielleicht auch vor jeder Saison nochmal, wie damit umzugehen ist, auch wenn es jetzt wirklich halt schlimmer sein sollte mit dem Kopf und so weiter. Ich meine, das passiert ja regelmäßig. Sind es Themen, mit denen ihr euch vor Spielen oder vor einer Saison befasst?
Ja, also ich glaube, gerade so Kopfverletzungen sind Themen, die im Sport gerade sehr, sehr präsent sind, zu Recht auch sehr detailliert thematisiert werden. Und gerade unsere medizinische Abteilung ist da natürlich sehr im Bunde, sage ich mal, und haben da auch einfach die entsprechenden Maßnahmen, wissen auch mit uns umzugehen. Letztendlich ist es immer eine direkte Kommunikation zwischen medizinischer Abteilung und Athlet. Und auch einfach ein gemeinsames Tragen der Verantwortung. Ich glaube, man kann, will und muss die Verantwortung da gar nicht abschieben, sondern dass man da einfach im Verbund eine Entscheidung trifft. Aber ich glaube, es ist gerechtfertigt, dass gerade Thema Kopfverletzungen nicht erst in diesem Jahr, ich glaube einfach so, wenn man zurückblickt, in den letzten 2-3 Jahren sehr präsent geworden ist und auch eine gewisse Vorsicht bedürfen. Das ist, glaube ich, ganz klar und auch vernünftig.
Ja, ich weiß noch, dass es vor einer Weile auch mal so Diskussionen gegeben hat und ich glaube, in England wurde das auch mal irgendwie umgesetzt, dass es diese sechste oder nicht nur unbedingt sechste, aber so eine zusätzliche Einwechslung geben sollte, wenn es eben um Kopfverletzungen geht, dass das möglich wäre. Wäre das was du dir auch wünschen würdest oder denkst du dir da so, da habe ich nicht viel am Hut mit?
Ja, ich glaube, wenn man die Gesundheit priorisiert, ist es tatsächlich was vernünftig wäre, um sich halt keinen Nachteil zu verschaffen, weil es wäre weder eine gute Verantwortung zu sagen, okay, trotz Kopfverletzung spielt man jetzt weiter, aber wenn man eben keinen Wechsel mehr hat, dann hat man dadurch auch einen Nachteil, wenn man eben nicht weiterspielt. Von daher, klar, wenn man die Spielerin oder den Spieler priorisiert und ihre Gesundheit, dann ist es definitiv was sich durchsetzen könnte und vielleicht auch langfristig sollte.
Ich wollte jetzt ehrlich gesagt eigentlich gar nicht so viel mit dir über Thema Gesundheit und Kopfverletzungen, die du beschreibst, aber es hat sich halt irgendwie einfach angeboten und ich finde das Thema auch insgesamt super interessant. Mhm. Aber wir sind natürlich auch hier, um über dich zu sprechen, liebe Sophia. Du wirst super jung von zu Hause in ein Internat gezogen mit 14, was sicher nicht einfach gewesen ist. Und da ist tatsächlich eine ganz passende Frage, glaube ich, via Instagram reingekommen von Eileen. Die hat nämlich gefragt, was hilft jungen Spielerinnen mental, den Weg nach ganz oben zu schaffen? Und gerade du eben mit der Geschichte mit dem Internat und früh von zu Hause weg, glaube ich, kannst du irgendwie ganz gut was von erzählen, oder?
Also was mich unglaublich geprägt hat, war, glaube ich, immer mein Umfeld. Also egal, wo ich war, ich habe mich so wohl gefühlt, dass es mir einfach ermöglicht wurde, meine Leistung zu bringen und auch Mensch zu sein. Ich glaube bzw. hoffe einfach, dass diese Komponente Mensch sein im Sport nie vergessen oder vernachlässigt wird, weil klar, wir sind mittlerweile auf einem sehr, sehr hohen Niveau, aber trotzdem ist es was uns beibehalten werden sollte, finde ich. Einfach dieses Menschsein mit allen Ecken und Kanten, die man dann vielleicht auch hat. Klar geben wir enorm viel für den Sport auf und ich glaube, auf dem Platz hat das auch definitiv Priorität, aber trotzdem sind wir irgendwo Menschen und jeder hat so sein eigenes Päckchen zu tragen. Aber wie gesagt, was mir immer geholfen hat, war zum einen mein Umfeld, dann natürlich auch die Unterstützung von meiner Familie, die das natürlich auch erstmal schlucken mussten, mit 14 von zu Hause weg in andere Hände zu geben, ist natürlich nicht leicht, aber die Unterstützung hatte ich. Ich habe super Wegbegleiter auf meinem Weg bisher gehabt, sei es Trainer oder einfach Unterstützer, sei es enge Freundinnen. Von daher war das für mich einfach so ein Gesamtpaket, was es mir ermöglicht hat, mich, egal wo ich war, mich wohlzufühlen, deshalb auch meine Leistung abrufen zu können und mental deshalb auch einfach oft frisch und auf der Höhe zu sein, weil egal, was einem passiert ist, man hat einfach das Gefühl, in dem Umfeld kann ich mich fallen lassen und ich darf Probleme auch mal zulassen. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich vor anderen verstecken muss, sondern es war da einfach eher immer so ein Miteinander anstatt ein Gegeneinander und das hat mich gerade auch die Zeit im Internat sehr gelehrt, weil gerade dort einfach ganz, ganz viele Sportlerinnen waren, die nach oben wollten und ich glaube, wenn jeder dieselbe Einstellung hat, dann ist es auch umso schöner irgendwie mitzuziehen und sich gegenseitig aufzufangen, wenn es nicht läuft, aber auch Erfolge einfach gemeinsam zu feiern. Und das waren Dinge, die mich einfach sehr geprägt haben und auf meinem Weg auch unglaublich stark gemacht haben.
Hast du so trotzdem manchmal Momente, wo du eben merkst, so, oh, hier kippt gerade was, hier kippt es gerade, hier fühle ich oder habe ich das Gefühl, ich werde eben nicht so gesehen als Mensch auch und kann nicht so sein. Und das ist jetzt gerade schwierig.
In gewisser Weise setzen wir uns diesen Anspruch, perfekt zu sein, ja wahrscheinlich auch selber. Aber es ist natürlich so, dass wir mittlerweile in der Öffentlichkeit stehen und manchmal gerade auf dem Niveau vielleicht auch ja sehr auf unseren Sport reduziert werden, weil wir eben mit diesem Sport in der Öffentlichkeit stehen. Das wollen wir natürlich auch zum einen, weil wir uns einfach präsentieren wollen. Aber Öffentlichkeit bedeutet auf der anderen Seite natürlich auch immer irgendwo Gefahr, was gar nicht negativ gemeint sein soll. Aber es ist natürlich brutal schwer, wenn wir auf der einen Seite Vorbilder sein möchten und auf der anderen Seite sehr auf diesen Sport reduziert werden, dass man dann halt auch einfach mal sich fallen lassen kann und Fehler zulässt, beziehungsweise zulässt oder dazu steht. Ich glaube eher gesagt, es bedarf eine enorme Stärke, dass man dazu steht, dass man vielleicht nicht immer funktionieren kann, dass es einem nicht immer gut geht, dass es auch in unserem Leben Auf und Abs gibt. Genau.
Und wofür du es jetzt gerade so gesagt hast, wofür wäre das, wo du am liebsten als Vorbild stehen würdest? Also was sind das genau für Sachen, die du gerne hören wollen würdest? Zum Beispiel, wenn jemand sagt, ey, du bist mein Vorbild, aus welchen Gründen?
Ja, in erster Linie natürlich bezogen auf den Sport. Also klar, ich stehe für den Sport, aber ich will auch für das Menschliche neben dem Sport stehen. Von daher wahrscheinlich für genau das, dass es okay ist, dass man nicht immer funktioniert, dass man aber auch immer diesen Anspruch hat zu funktionieren, weil ich meine, das ist unser Job so gesehen, das ist aber vielmehr auch unsere Leidenschaft. Genau, dass man vielleicht einfach dafür steht, dass man sich diesen Erfolg dann auch verdient hat, weil auch für, ich glaube, ich kann, wenn ich jetzt in meine Mannschaft schaue, dass jede Spielerin so individuell und jede Spielerin ist so einen anderen Weg gegangen, aber jeder hat es sich verdient, genau das zu erleben, was wir gerade gemeinsam, aber auch individuell erleben dürfen. Und ja, das fände ich einfach schön, wenn mir jemand sagt, du bist mein Vorbild, weil dein Weg so bemerkenswert ist, du immer weitergemacht hast, egal vor welchen Herausforderungen du standest, dass du ja Schritte gegangen bist, die definitiv mutig waren, die vielleicht auch nicht jeder verstanden hat. Aber das ist auch mein Anspruch, dass ich einfach mit mir im Reinen bin, meinen Weg gehe, meinen Ansprüchen gerecht werde, hohe Ziele auch habe. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich sehr, sehr hohe Ansprüche an mich selbst habe, dass ich sehr zielstrebig bin, dass ich sowohl in der Nationalmannschaft als auch im Verein immer an meine Leistungsgrenze gehe und einfach immer mein Herz auf den Platz lassen möchte. Und dafür möchte ich einfach stehen, ja.
Ja, ich finde, das klingt super, super reflektiert und irgendwie genauso, als hättest du dich eben super viel mit dir selbst auch auseinandergesetzt. Mhm. Und finde ich wirklich irgendwie ganz ergreifend, ja, gerade auf eine Art auch. Wie bist du da hingekommen? Wie hast du das, also weil das kommt ja nicht von ungefähr, dass man da so ein Weitbild auch irgendwie hat.
Ja, das ist eine gute Frage. Habe ich so explizit wahrscheinlich gar keine Antwort drauf. Ich glaube, das ist auch einfach, es ist Reifeprozess, Persönlichkeitsentwicklung, ist Erfahrung sammeln. Ich meine, du hast am Anfang angesprochen, ich bin jetzt 7 Jahre hier, ich bin früh von zu Hause ausgezogen, ich habe ein prägendes Umfeld um mich herum und ich glaube, man wächst ja auch nie alleine, sondern erstmal konnte ich mich in Frankfurt ja auch nur so weit entwickeln, weil der Verein sich entwickelt hat. Ich kann in meinem Umfeld nur reifen, weil mir das Umfeld gegeben wird, wo es mir ermöglicht wird, weil die Leute um mich herum auch reifen. Von daher ist es, glaube ich, einfach ja ein Gesamtpaket aus, ich habe verdammt viel Erfahrung sammeln dürfen, positiv wie negativ. Ich habe einen Verein, eine Stadt, eine Mannschaft, in der ich mich wohlfühle. Ich habe ein Umfeld, was mir enorm viel gibt. Ich habe, wie gesagt, unglaublich tolle Wegbegleiter bisher gehabt. Ja, genau.
Du hast jetzt schon so ein paar Mal diese negativen Erfahrungen auch und Herausforderungen angesprochen. Wenn wir so in deine Karriere gucken, vor allen Dingen was das Thema Nationalmannschaft angeht, kann man da schon so was finden. Eben, da sprechen wir auf jeden Fall später nochmal drüber. Thema Einsatzzeiten zum Beispiel. Aber was sind so die Herausforderungen, an die du dann denkst, wenn du davon sprichst? Wenn du davon erzählen magst, ist natürlich auch super privat, von daher völlig in Ordnung, wenn du auch sagst, möchte ich gerade lieber nicht.
Alles gut, ich bin da tatsächlich eigentlich total offen, weil ich das bei mir tatsächlich auch gar nicht auf 1, 2 oder 3 Dinge reduzieren kann, weil ich toi 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 noch nie vor so einer Herausforderung stand, dass ich mit einer riesigen Verletzung zu kämpfen hatte oder ein individuelles Schicksal hatte oder was auch immer. Also riesen Respekt an die Leute, die auch solche Herausforderungen meistern. Du hast es angesprochen, bei mir ist es eher vielleicht so dieses emotionale Auf und Ab, was ich durch den Sport auch sehr oft erlebe, wo ich aber auch sage, was mich einfach in einer gewissen Weise stärkt, es ist oft dies Nichtberücksichtigung, Nachnominierung, Nichtnominierung, keine Spielzeit, dann von 0 auf 100 gebraucht zu werden. Es ist einfach eher so ein ja emotionales Auf und Ab, fast schon Gefühle der Achterbahn, was einen natürlich irgendwo auch prägt, aber auch einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal leicht aus dem Ruder bringt. Und da ist einfach meine Herausforderung, diese emotionale Stabilität beziehungsweise dieses Gleichgewicht herzustellen und zu sagen, okay, ich bin vielleicht gerade nicht berücksichtigt, aber diese Enttäuschung münze ich dann um in Eigenmotivation, Dinge zu verbessern, um mir diese Nominierung dann auch wieder zu verdienen. Und das sind eher so diese kleinen Challenges, die ich mir jeden Tag setze oder die ich dann auch ja durch eben solche Erlebnisse viel mehr sehe, denen ich mich auch bewusst stellen möchte, weil ich auch da weiß, dass es mich einfach, ja, wie gesagt, stärker macht, dass ich mit jeder Erfahrung auch irgendwas dazulerne. Also das muss ich auch ganz, ganz klar und deutlich sagen, dass ich irgendwie sehr nach diesem Motto lebe, dass alles am Ende für dich gut herauskommt, mit allen Herausforderungen, mit allen Up and Downs, die du hattest. Aber ich vertraue da einfach sehr in meinen Weg, dass alles so zusammenkommt, wie ich mir das dann auch vorstelle, wenn ich natürlich bereit bin, dafür zu arbeiten.
Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es nämlich das
so
Ende.
Kann
oder
auch
so.
Sagen.
Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie in einem Songtext von Casper vielleicht auch mal war. Da gibt es bestimmt in diversen Varianten. Aber das Thema Abschalten gehört da bestimmt auch irgendwie mit dazu. Du hast jetzt schon gesagt, so umgehen oder im Umgang damit hilft dir dein Umfeld wahnsinnig doll. Aber was machst du da auch, was das Thema Abschalten angeht? Kannst du gut abschalten vom Fußball? Wie machst du das?
Definitiv was ich lernen musste. Also das hört sich so banal an zu sagen, ich muss lernen abzuschalten. Aber ich glaube, viele Sportlerinnen würden sich darin wiederfinden, wenn ich sage, dass es enorm schwer ist, den Sport mal beiseite zu schieben, wenn man eben dieses perfektionistische Denken hat, beziehungsweise gerade in den Phasen, wo es vielleicht nicht läuft und man eher diesen Tatendrang hat, noch mehr zu investieren, damit es wieder läuft. Dass aber genau manchmal in solchen Situationen Umdenken stattfinden kann oder soll, und man einfach mal sagt, okay, nicht ich schieb's zur Seite, sondern ich lenke mich vielleicht vom Kopf her auch einfach mal ab, dass ich für die wichtigen Dinge auf dem Platz und im Sport wieder die nötige Energie und Kapazität habe, um dann wirklich 100% da zu sein. Und da ist manchmal vielleicht weniger auch mehr. Ich glaube, das muss man lernen, das muss man einschätzen können, da ist auch jeder anders. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich gerade in den letzten 1-2 Jahren lernen musste, dass der Sport auch manchmal Sport sein darf und ich auch noch für was anderes stehe, beziehungsweise einen gewissen Ausgleich brauche, um im Sport dann auch wieder besser zu funktionieren, sowohl körperlich als auch mental, dass für den Körper Pausen wichtig sind, dass für den Kopf andere Dinge abseits des Sports wichtig sind und diese Balance, muss ich aber sagen, habe ich, glaube ich, ganz gut gerade gefunden, mit der fahre ich gut, von daher ist es definitiv wichtig, aber auch da muss ich sagen, ist, glaube ich, jeder individuell und hat jeder so seinen anderen Weg, wie er auf dem Platz am besten funktioniert.
Und was sind das genau bei dir? Also du hast jetzt gerade gesagt, du hast da deine Wege gefunden.
Ja, in erster Linie glaube ich auch wieder meine Freunde, mit denen man einfach unglaublich viel auch abseits des Platzes machen kann. Das ist natürlich auch immer so ein schmaler Grat, wenn man so eng mit den Mädels aus der Mannschaft ist. Fragen immer viele, kannst du überhaupt Fußball sein lassen, wenn du mit denen die ganze Zeit abhängst? Aber ja, das kann man, weil ich glaube, viele Mädels in der Mannschaft auch einfach mal Mensch sein wollen und sagen, komm, wir gehen mal raus, die Sonne scheint, wir gehen Kaffee trinken, wir erleben Frankfurt, wir nutzen vielleicht auch mal ein freies Wochenende, um, weiß ich nicht, in eine andere Stadt zu machen, zu fahren, Städtetrip zu machen. Genau, das sind so für mich die Dinge, wo ich sage, das hilft mir enorm beim Abschalten und den Fokus vielleicht auch mal auf andere Dinge zu lenken.
Du hast jetzt gerade schon deine Mitspielerinnen angesprochen und dass da eben auch Freundschaften entstehen. Es ist ja nur so, dass bei euch viele Spielerinnen jetzt auch zum Ende der Saison oder nach der Saison den Verein verlassen werden. Da gehen dann ja im Zweifel auch Freundinnen. Wie gehst du damit um? Wie geht ihr damit im Team um?
Ja, auch das ist natürlich für ein Team immer eine riesen Herausforderung, gerade weil nicht nur enorme Persönlichkeiten und Menschen den Verein verlassen, sondern natürlich auch irgendwo Spielerinnen, die mit der Eintracht was aufgebaut haben, die Spuren hinterlassen haben. Trotzdem, was ich auch gerade angesprochen habe, gehen natürlich auch starke Charaktere, die immer im Dienste der Mannschaft gehandelt haben und die natürlich dann einfach von jetzt auf gleich wegbrechen. Das ist natürlich für einzelne Freundschaften, aber auch für diese Mannschaftskomponente nie leicht aufzufangen und schon gar nicht zu kompensieren, weil ich glaube, man kann die Leute 1:1 einfach überhaupt nicht ersetzen, weil auch da individuell jeder so viel menschlich wie auch sportlich mitbringt. Ja, aber ich glaube, für die Freundschaft bedeutet es in erster Linie, dass man sich trotzdem nach wie vor gegenseitig unterstützt. Ich habe da jetzt natürlich auch ein ganz explizites Beispiel mit Anna. Das ist natürlich auch irgendwo meine beste Freundin. Wird mir natürlich gar nicht leicht fallen, sie gehen zu lassen. Aber auch da weiß ich, wir waren damals zusammen auf dem Internat. Dann ist sie nach Amerika gegangen und ich bin nach Frankfurt gegangen. Dann durften wir jetzt 3 unglaublich tolle Jahre zusammen in Frankfurt erleben. Also ich glaube, das sind einfach so Dinge und Erlebnisse, die immer bleiben werden. Wir sind diesen Weg in Frankfurt gemeinsam gegangen. Jetzt stürzt sich in ein neues Abenteuer. Aber wir oder unsere Freundschaft weiß einfach, dass man sich ja nie gegen irgendwas entscheidet, sondern für seine Karriere. Und dementsprechend bin ich da die Letzte, die ihr da Steine in den Weg legen würde. Ganz im Gegenteil, freue ich mich einfach für sie, dass sie jetzt eine neue, unglaublich tolle Herausforderung angeht. Und bin da auch unglaublich stolz drauf, dass sie den Mut hat, diesen Schritt zu gehen. Und weiß auch, dass sie sich da durchsetzen wird und den Weg dementsprechend mit Leben füllt. Von daher leidet eine Freundschaft nie darunter, wenn man ja sich nach wie vor gegenseitig unterstützt und füreinander da ist.
Neben Anna Ehling sind es unter anderem Tanja Pawolek, Stina Johannes, Barbara Dunst, also wirklich große Namen auch, die den Verein verlassen. Und Sophia, ich kann mir fast vorstellen, dass du nichts Genaues dazu sagen willst, aber wir haben also sehr, 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 sehr viele Fragen eben genau dazu bekommen. Und jetzt eben gerade kurz bevor wir aufgenommen haben, habe ich noch gesehen, dass Soccer Donna irgendwie was gepostet hatte von wegen ein Gerücht, dass du die Eintracht verlassen könntest. Wie schaust du so auf die kommende Saison? Wir müssen natürlich trotzdem fragen, wirst du dabei sein?
Ja, ich glaube, bei der Wechseldynamik, die mittlerweile in der Liga ist, ist es einfach eine logische Konsequenz, dass verschiedene Spielerinnen auch immer mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht werden. Deshalb kann ich in die Richtung natürlich weder was bestätigen, noch will ich da aktiv was leugnen. Wenn es was zu berichten gibt, dann wird das natürlich gemacht. Ich bleibe bei meinen Aussagen, dass ich offen für neue Herausforderungen bin, gerade weil ich auch einfach 7 Jahre in Frankfurt bin und ich glaube, ich mache da kein Geheimnis raus und die Verantwortlichen wissen auch, dass nicht die Frage ist, ob ich Frankfurt verlasse, sondern früher oder später ist eine Frage des Zeitpunkts ist, wann ich Frankfurt verlasse. Ja, wie gesagt, ich bin mittlerweile 7 Jahre hier. Ich glaube unglaublich sehr an die Qualität von Eintracht Frankfurt. Ich fühle mich wohl. Das ist das, was ich Stand jetzt dazu sagen kann.
Du hast jetzt gerade auch die Jahre nochmal angesprochen, wie lange du schon bei oder in Frankfurt bist. Wir hatten ja vor gar nicht allzu langer Zeit auch Laura Freigang hier, die dazu Folgendes gesagt hat.
Das ist 17 Jahre, das ist schon ziemlich forever, finde ich. Also egal, was jetzt noch in meiner Karriere passiert, Eintracht ist auf jeden Fall forever.
Wer definiert forever? Ab wann ist es forever? ich glaube, was mich einfach so forever in Frankfurt spüren lässt, ist, was ich hier alles durchgemacht habe. Also ich glaube, ich habe hier mein Abi gemacht, ich habe hier meinen Führerschein gemacht, ich habe hier mit unglaublich coolen Leuten in einer WG gewohnt, ich war auf dem Internat, ich hatte meine erste eigene Wohnung. Also das sind einfach so Meilensteine, die ich mit Frankfurt verbinde. Ich habe beim FFC Frankfurt gespielt, da haben wir um Platz 7 gespielt. Mittlerweile streiten wir uns mit Bayern und Wolfsburg um Platz 1 und 3, würde ich mal sagen. Das ist einfach so eine Entwicklungsdynamik, auf die ich sehr, sehr stolz bin. Ich glaube, wir haben hier wirklich was bewegt. Ja, und das ist das, was mich einfach so verbunden Frankfurt gegenüber fühlen lässt, dass ich hier so unglaublich viele Herausforderungen auch schon gemeistert habe, dass wir einiges erreicht haben, dass diese Stadt einfach so sehr hinter uns steht, hinter uns als Frauenmannschaft von Eintracht Frankfurt. Deshalb, klar, wer definiert forever, ab wann ist es forever, aber 7 Jahre ist eine enorm lange Zeit und ich muss sagen, ich hab jedes Jahr, jeden Tag, jede Woche wirklich zu 100% genossen und ist einfach schön, was man mit Eintracht Frankfurt bis hierhin erreicht hat.
Und im Herzen sicherlich, wie du gerade meintest, da wird auf jeden Fall immer was bleiben. Ne? Du hast jetzt gerade auch schon angesprochen, was ihr geschafft habt. Das war auch wieder eine echt krasse Saison, die ihr da abgerissen habt. Europapokal steht auf jeden Fall fest, also internationales Geschäft, das steht fest. Es hat auch zwischendurch so fast nach Meisterschaft gerochen ein bisschen. Wie schaust du da so zurück?
Ja, ich glaube, eine brutale Hinrunde, muss ich sagen. Wahrscheinlich selber gar nicht so sehr damit gerechnet. Aber ja, wenn solche Dinge dann einfach immer näher kommen und fast schon greifbar sind, dann wünsche ich mir einfach von uns als erfahrene Mannschaft doch ein bisschen mehr Konstanz und Reife zu sagen, ja, nicht, wir spielen das Ding runter, weil das hört sich so leicht an und das ist es nicht, aber dass wir da den ein oder anderen Punkt vielleicht hätten ja uns mehr verdienen können, wenn wir diese Konstanz an den Tag gelegt hätten. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, eine Situation, mit der wir gerade leben müssen, leben können. Ja, dennoch sage ich auch, sollten wir uns in den nächsten Jahren nicht mehr mit Platz 3 zufrieden geben, sondern sehr aktiv auch einfach sagen, okay, wir sind bereit für mehr und dass die Strukturen und die Qualität im Verein stimmen, ist ja einfach gegeben.
Mit Blick auf das internationale Geschäft, wie ist denn das da? Wünscht man sich da, wünschst du dir persönlich da eher so die großen legendären Clubs oder die vermeintlichen kleineren Underdogs?
Ja, es ist natürlich ein schmaler Grat immer. Ich würde gerne zum Weiterkommen, je nachdem, wo wir dann am nächsten Tag oder am nächsten Spieltag stehen. Erstmal die auf die Mannschaften treffen, dass man sagt, man kommt in die Gruppenphase, man kommt sicher in die Gruppenphase. Und in der Gruppenphase bin ich auch bereit auf den Kracher. Also da muss ich sagen, war es unglaublich cool, eine unglaubliche Erfahrung gegen Barcelona zu spielen. Trotzdem irgendwie so diese Gruppendynamik in der Gruppe zu haben, okay, es ist trotzdem machbar, es ist möglich. Klar, hast du mit Barcelona die beste Mannschaft vermeintlich der Welt vor der Brust, aber das sind Erfahrungen, die wir sammeln, die wir auch brauchen für unseren Prozess. Aber trotzdem hast du auch Mannschaften auf Augenhöhe in deiner Gruppe, wo du dann einfach performen musst, wo wahrscheinlich der Tag entscheidet, wer das Spiel für sich bestimmen kann. Und ich glaube, so eine Mischung ist perfekt, um zu sagen, wir haben Ansprüche, aber wir gehen auch nicht unter. Und ich glaube, Eintracht Frankfurt hat gezeigt, dass man Ansprüche aussprechen darf und die auch jagen darf.
Ist dir das da so gegangen, weil du gerade Barcelona angesprochen hast, dass du so ein bisschen starstruck warst vielleicht oder so, ja, sehr, wie soll ich sagen, ja, nochmal auf eine andere Art und Weise nochmal aufgeregt warst?
Nein. Also kann ich nicht bestätigen, aber will ich jetzt auch nicht verneinen, weil natürlich hast du als Eintracht Frankfurt in deinem ersten Jahr in der Champions League gegen Barcelona erstmal nichts zu verlieren. Von daher war es eher so ein, okay, ich sauge hier alles auf, was ich aufsaugen kann und ich genieße diesen Moment einfach von der ersten bis zur letzten Minute. Und ich glaube, du schenkst den Situationen, die funktionieren, einfach echt nochmal eine andere Wertigkeit und Bedeutung. Und Dinge, die nicht funktionieren, die kannst du vielleicht schneller schlucken und denkst dir so, ja, das darf gegen Barcelona vielleicht mal passieren. Aber dazu muss ich natürlich auch sagen, dass wir gerade durch einige Spiele, die wir auch mit der Nationalmannschaft beispielsweise gegen Spanien schon hatten oder auch oft gegen England, dass man natürlich auf die großen Stars, sage ich mal, schon fast vorbereitet ist und da natürlich auch schon eine gewisse Erfahrung und Duelle sammeln durfte. Von daher bin ich einfach nur ja meist immer dankbar, vor so großen Duellen zu stehen und versuche das dann auch zu nutzen, um auch aus solchen Dingen einfach viel Erfahrung zu sammeln, aber auch natürlich da reinzugehen und zu sagen, ich will trotzdem nach wie vor jedes Duell für mich entscheiden, ganz egal, wer da auf mich zukommt.
Und na klar, du hast schon gegen große Namen gespielt, das ist dann nicht nur Barcelona eben. Sophia, wir kommen zu unserer nächsten Kategorie.
Die 5 Fumsfragen.
Von Barcelona nach Gütersloh. Was sagst du Menschen, die dich fragen, ob Gütersloh eine Reise wert ist?
Ja, in erster Linie verbinde ich natürlich sehr viel Sportliches mit Gütersloh. Also Tönnies Arena ist ein Besuch wert, ist klein, ist familiär. Kunstrasen, okay, aber ein guter Kunstrasen, gepflegter Kunstrasen. Ich habe immer gerne dort gespielt, es waren für mich aber auch immer Heimspiele. Also ich war nie als Auswärtsmannschaft da. Von daher als Heimmannschaft würde ich es nehmen, ja.
Super. Wie schaust du da jetzt gerade drauf? Gütersloh ja gerade abgestiegen.
Ja, natürlich sehr, sehr schade, weil es klar ein reiner Frauenfußballverein auch wieder ist, aber einfach sehr familiär. Also ich habe am Anfang das Umfeld angesprochen, da hat Gütersloh ganz, ganz viel dazu beigetragen, dass es ein Umfeld war, was mich einfach unterstützt hat, dass ich aufs Internat gehen konnte, dass die Schule dadurch nicht darunter gelitten hat, dass ich den Sport so sehr nachgehe und priorisiere. Auch dort immer super Trainer und Trainerinnen an meiner Seite gehabt, die mich einfach fordern und fördern wollten. Von daher natürlich schade, das aus der Ferne so zu verfolgen. Haben dann natürlich auch durch die Spendenaufrufe nochmal gezeigt, dass, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen oder Sponsoren den Verein schätzen und sie da unterstützen wollten. Von daher schade, dass es jetzt einfach sportlich nicht gereicht hat. Aber ich glaube, wie gesagt, dass die Spenden gezeigt haben, dass nach wie vor ganz, ganz viele Menschen hinter dem Verein stehen.
Und wir drücken die Daumen, dass er wiederkommt. Ja. Wir kommen aber wieder zurück zu dir. Dein Zopf ist ja quasi dein Markenzeichen. Mhm. Den hast du jetzt gerade natürlich nicht, aber auf dem Platz ist er da. Hast du schon mal überlegt, so dir eine Kurzhaarfrisur stehen zu lassen?
Nee. Da kann ich, glaube ich, auch nicht mehr zu sagen als ein deutliches Nein. Ja, wahrscheinlich wäre ich dann eine komplett fremde und andere Spielerin und müsste mir erstmal einen neuen Namen wieder machen. Von daher, nee, habe ich einfach nie drüber nachgedacht. Hier und da auf jeden Fall mal ein bisschen kürzer. Aber ich glaube, der Kern der Frisur bleibt immer Bestand.
Hm. Tatsächlich hat, ich weiß nicht, das hat nicht so viel mit dem Zopf zu tun, aber eine Frage, die reingekommen ist bei Instagram auch, und ich wusste nicht ganz genau, wo ich die sonst hin tun soll, aber ich fand das ein bisschen krass. Daniel hat nämlich via Instagram gefragt, ob du schon Fanporträt-Tattoos von dir selbst gesehen hast. Und das fand ich schon ziemlich krass.
Porträts von mir als Person? Das nicht.
Als Tattoos, ja.
Ja, aber Bedeutung in Bezug auf mich, ja.
Krass. Okay, stark. Was macht das mit dir?
Es ist natürlich eine enorme Wertschätzung, aber, und das sage ich auch, Tattoos sind natürlich Dinge, die irgendwie für immer bleiben. Und ich hoffe natürlich, dass ich mich als Mensch und Vorbild nie verändere, sodass die Leute das nie bereuen werden. Aber es ist natürlich ein enormer Schritt, wo ich jetzt auch sage, ich würde es nicht zwingend unterstützen, weil ich habe selber Tattoos und ich stehe zu jedem meiner Tattoos. Aber ich weiß auch, dass jedes meiner Tattoos hat eine enorme Bedeutung für mich. Und ich glaube, die Bedeutung wird sich für mich auch nie verändern. Aber wie gesagt, mit einer Person das zu verbinden, ist schon ein krasser Step, muss ich zugeben.
Ja, das glaube ich. Bart oder Brentano-Bart? Wo verbringst du mehr Zeit?
Lieber im Brentano-Bart. Drehen wir es einfach um. Ja, ich lieb's dort zu spielen. Unglaubliche Fanbereitschaft mittlerweile auch. Nahezu immer sehr voll und sehr laut. Von daher bin ich sehr gerne dort.
Eine von diesen fünf Fragen hatten wir jetzt tatsächlich schon, deswegen überspringe ich immer. Es geht um die Vereinstreue, ab wie vielen Jahren die gilt. Können wir da trotzdem nochmal stellen. Du hast schon gesagt, forever, ab wann das gilt, wer bestimmt das. Was meinst denn du, ab wie vielen Jahren gilt Vereinstreue?
Ich finde, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, vielleicht was man mit dem Verein erlebt hat. Ob man auch wirklich von sich behaupten kann, dass man wirklich in jedem Jahr das Herz auf den Platz gelassen hat und für diesen Verein investiert hat. Und ich muss sagen, dass ich mit mir da im Reinen bin und weiß, das habe ich getan. Von daher würde ich sagen, dass ich schon sehr vereinstreu bin. 7 ist eine enorme Zahl. Ich finde, 10 ist natürlich auch immer so ein Standing, wo man sagt, krass. Von daher würde ich es gar nicht auf Jahre reduzieren, vielleicht, sondern eher auf das Erlebte.
Die Intensität. Ich glaube, mit den 10 Jahren hast du jetzt wahrscheinlich einigen Hörerinnen und Hörern nochmal ganz groß Hoffnung gemacht. Wir kommen zum nächsten größeren sozusagen. Im Sommer ist nämlich Europameisterschaft. Wir wünschen dir viel, viel Glück. Glück hast du ja schon. Haha. Was könntet ihr für ein erfolgreiches Turnier denn noch gebrauchen?
Ja, ganz, ganz viele Unterstützer natürlich. Vor Ort gerne. Die Schweiz ist ja nicht so weit in der Ferne. Genau, von daher einfach wahrscheinlich eine Euphoriewelle wieder. Wir durften es in England erleben, dass wir es auch aus England geschafft haben, in Deutschland ziemlich viel zu erreichen und zu bewegen. Von daher natürlich einfach, ja, hoffen wir darauf, dass ganz, ganz viele Leute da einfach auch diese Euphorie entfachen, in sich tragen, diese Leidenschaft zum Brennen bringen und uns dann vor Ort und aus der Ferne einfach maximal unterstützen.
Mhm. Du hast gerade eben schon von der EM 2022 erzählt, da warst du mit dabei, bei 3 Spielen gespielt, bei der WM im folgenden Jahr dann gar nicht dabei, also gar nicht gespielt, bei Olympia 2024 nicht dabei, jetzt bei den Länderspielen aber schon. Wie schaust du so auf die Nationalmannschaft in den letzten Jahren zurück, so auch also mit dir persönlich, wie du da durchgegangen bist?
Ja, ich glaube, das ist genau die angesprochene Achterbahnfahrt der Emotionen, die ich eingangs angesprochen habe. Natürlich nicht immer leicht, aber auch da mache ich kein Geheimnis raus, dass ich auch in der Nationalmannschaft hohe Ansprüche in Bezug auf mich persönlich habe, dass ich einfach sage, ich will aus der Schublade raus und rauf auf den Platz, dass ich da Dominanz zeigen will, dass ich mich etablieren möchte, dass ich natürlich auch weiß, dass das nur über konstant gute Leistung und über Verantwortungszurückgabe, sage ich mal, geht, aber genau das ist auch wieder die Challenge, die ich mir Tag für Tag setze auf dem Weg bis zur EM und was dann am Ende bei rauskommt, da bin ich einfach gespannt. Sowas kriegt man natürlich nicht geschenkt. Deshalb weiß ich einfach auch, dass es maximal viel Bereitschaft und Investition bedarf. Aber ich möchte mir da am Ende des Tages einfach nichts vorwerfen lassen und alles in meiner Macht Stehende investiert haben, um zu sagen, okay, ich bin im EM-Kader, ich habe mir das verdient, und dann einfach mit dieser unglaublich coolen Mannschaft und unglaublicher Qualität in der Mannschaft Richtung Schweiz zu reisen.
Ich weiß noch bei den, also eigentlich immer, wenn ein Kader bekannt gegeben worden ist und du warst nicht dabei, haben wir wahnsinnig viele Nachrichten bekommen, wo ist Sophia, wo ist Kleinherne und so weiter. Wir haben tatsächlich, gibt's eine Folge noch unter dem alten Namen des Podcasts, die ich sogar genannt habe, wo ist Sophia Kleinherne, weil so viele Leute danach gefragt haben. Wie geht's dir denn jetzt? Ich meine, am 12. Juni wird eben der EM-Kader bekannt gegeben. Wie geht's dir da im Vorlauf? Ist ja auch viel mit Druck sicherlich verbunden und so eine Unsicherheit. Ich weiß, Rachel Rinas, die war vor kurzem auch hier zu Gast, die hat auch gesagt, das ist furchtbar, diese Phase, wo so ein Kader zusammengestellt wird.
Ja, es ist natürlich immer mit unglaublich viel Ungewissheit verbunden und als Sportlerin hat man am liebsten einfach die Gewissheit, weil man dann noch einfach ein bisschen befreiter ist, befreiter aufspielt, vielleicht auch noch ein Stück weit, einfach freier im Auftreten. Und ich glaube, Christian geht da schon eigentlich einen ganz guten Weg, dass er sagt, okay, ich nominiere zum 12.06. und dann gehen wir alle Herz- und Aurach-Lehrgänge mit maximaler Gewissheit an, weil ich auch einfach glaube, dass das der Stimmung vor Ort unglaublich gut tut, weil dann einfach vor Ort nicht mehr dieses direkte Konkurrenzdenken ist, okay, ich muss abliefern, sondern dass die beiden Lehrgänge dann einfach dafür da sind, um sich einzuspielen, um sich auf gewissen Ebenen einfach vertraut gegenüberzukommen. Und natürlich ist der Weg bis dahin jetzt nicht so leicht, weil man einfach in diesem Ungewissen so ein bisschen schwimmt, aber das ist natürlich irgendwie auch der Druck, der diese Bedeutung so extrem aufpochen lässt. Also es ist klar auf der einen Seite eine riesen Ungewissheit, auf der anderen Seite eine riesen Vorfreude und wie gesagt auch Challenge in dem, was man aus sich jeden Tag macht. Und ich habe es gerade angesprochen, ich werde einfach jeden Tag bis zur EM nutzen, um maximal auf mich aufmerksam zu machen, sodass ich am Ende sagen kann, okay, ich habe wirklich alles investiert, ich habe alles getan. Da gehört natürlich unglaublich viel auf dem Platz dazu, da gehören auch Dinge neben dem Platz dazu. Aber es ist eine Challenge, für die ich echt bereit bin, auf die ich Bock habe, auf die ich mich freue. Und dann ist es, wie gesagt, auf der einen Seite eine Herausforderung, auf der anderen Seite ist es eine Vorfreude. Natürlich ist es auch ein bisschen Ungewissheit, aber die wird einem dann ja genommen zum 12.06. und dann haben wir intern natürlich auch die Gewissheit und
Dafür drücke ich auf jeden Fall die Daumen und sicherlich alle in der Community und alle HörerInnen auch. Letzte Frage, bisschen größer auch der Blick nochmal gemacht. Du hast 2022 über deine Wünsche im Fußball noch gesagt. EM-Teilnahme, WM-Teilnahme, Olympia, Champions League, um die Meisterschaft spielen. Bisschen was ist da jetzt schon mal abgehakt. Wie sieht diese Liste heute aus?
Ich würde sie nach wie vor so unterschreiben. Bisschen was ist abgehakt, aber ich glaube, kein Traum ist in dem Moment zu groß, um ihn zu jagen. Und gerade so Dinge wie Meisterschaft oder vielleicht ein Pokalsieg wünscht man sich als Spielerin dann einfach doch enorm, weil man klar weiß, was man jetzt hier beispielsweise mit Eintracht Frankfurt in den letzten Jahren erreicht hat, aber um sich zu belohnen, wäre es einfach schön, dieses Ding auch selber mal in der Hand halten zu dürfen oder eine Europameisterschaft zu spielen. Dann im Finale, klar, das haben wir jetzt auch schon öfter gesagt, war der Titel erstmal zweitrangig, als wir gespürt haben, was wir entfachen konnten in Deutschland und wie nachhaltig das Ganze geblieben ist. Aber ich glaube, auch da hat die Nation Deutschland sich einfach mal wieder einen Titel verdient, weil diese Arbeit einfach wirklich sehr intensiv fortgeführt wird, in dem Verein sehr intensiviert wird, im DFB auch intensiviert wird. Von daher wünsche ich mir als Spielerin tatsächlich noch so diesen Moment, okay, ich habe einen Titel in der Hand und man träumt nicht nur davon, sondern man merkt auch, okay, man hat sich jetzt für das, was man dann die letzten Jahre doch für den Sport gegeben hat und vielleicht auch ein bisschen andere Dinge hinten angestellt hat, dass man sich dafür belohnt hat, da würde ich mich einfach sehr, sehr drüber freuen.
Am 27. Juli ist da die nächste große, große Chance sozusagen. Da schauen wir auf jeden Fall ganz gespannt drauf. Liebe Sophia, wirklich ganz, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Es war sehr interessant, hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst.
Danke auch.
Ja, ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen eingangs. Ich persönlich war wirklich sehr gefangen von dieser Art und Weise, wie Sophia erzählt hat, so abgewogen und bewusst irgendwie und sehr viel irgendwie mit in die Überlegung mit reingenommen, hatte ich zumindest das Gefühl, als sie so erzählt hat. Sehr stark auf jeden Fall. Nehmt's mir und uns nicht übel, wenn wir nicht so viel über einen möglichen Wechsel, ja oder nein, gesprochen haben oder so. Aber wie Sophia ja selbst gesagt hat, da gibt's aktuell nichts zu erzählen. Und auch jetzt zum Zeitpunkt der finalen Aufnahme sozusagen am Dienstag, den 13. Mai, ganz wichtig, das zu sagen, weil passiert ja so viel, habe ich auch noch keine weiteren Infos. Aber wenn es Infos gibt, was den Transfermarkt angeht, ein möglicher Wechsel von Sophia Klein-Herne, ja oder nein oder Verlängerung oder wie auch immer, dann hört ihr das natürlich hier. Also nicht hier in dieser Rubrik, aber in einer anderen Rubrik bei unseren News. Anyway, wenn es Feedback zu diesem Interview oder auch zur kompletten Folge gibt, dann sehr, sehr gerne an @frauen.fußball.podcast schreiben bei Instagram oder unter der Folge in eurer Podcast-App, da sehe ich das meistens auch. Und zur kompletten Folge kommen wir jetzt.
Das war der Spieltag.
Der letzte Spieltag in dieser Bundesliga-Saison 2024-25. Ich find's so irre, dass es schon wieder soweit ist. Es kommt mir vor, als hätten wir gerade erst losgelegt und als würde da noch ganz, ganz viel kommen. Also es kommt ja auch ganz, ganz viel mit der Europameisterschaft. Aber die Saison in der ersten Liga ist jetzt erstmal durch. Dieser letzte Spieltag, der 22. Spieltag, hatte mal wieder richtig schöne Geschichten am Start und auch die letzten Entscheidungen jetzt so wirklich. Wer schafft's denn nun direkt in die Champions League? Und wer muss durch die Qualifikation? Und ja, Qualifikation heißt in diesem Falle Hin- und Rückspiel, kein vollständiges Turnier. Diese Mini-Turniere gibt's zwar auch noch, aber das ist ja alles ein bisschen umgeschichtet worden für die nächste Saison in der Champions League. Da gibt's ja eine Ligenphase, keine Gruppenphase. Die ersten beiden Plätze der Bundesliga qualifizieren sich direkt, sonst war es ja auch immer die ersten nur direkt und danach in Abstufungen eben Qualifikationsrunden. Jetzt ist es so, die ersten beiden qualifizieren sich direkt und Platz 3 in der Bundesliga geht dann in die dritte Quali-Runde. Da ist es dann eben nur noch ein Hin- und ein Rückspiel gegen das gleiche Team. Die vorherigen beiden Runden, die finden im Mini-Turnier-Modus statt, aber da hat eben kein deutsches Team was mit am Hut. So, und wer macht jetzt diese Hin- und Rückspiele? Es ist die Eintracht aus Frankfurt. Die haben zwar 2-0 in Leipzig gewonnen, durch Tore von Geraldine Reuteler und Nicole Anjomi, aber Wolfsburg hat eben 3-1 gegen Leverkusen gewonnen und hat damit den zweiten Platz klargemacht. Und es war ganz funny bei Wolfsburg gegen Leverkusen, die 3 Tore von Wolfsburg, die sind in der ersten Viertelstunde gefallen. Jule Brandt, Sven des Jonstertier und Carmen Dijkstra haben da getroffen. Brandt und Jonstertier im letzten Spiel für Wolfsburg. Zwei der vielen, vielen Spielerinnen, die gehen. Cornelia Kramer hat dann wiederum eine Viertelstunde vor Ende eben den Anschlusstreffer gemacht. Also die Viertelstunden da Marker gewesen auf jeden Fall. Letzten Endes ja dann doch irgendwie ein versöhnliches Ende für den VfL, maybe. Gegen die haben wir ja auch immer so ein bisschen, naja, uns besorgt gezeigt zumindest. Es schien nicht so richtig zu laufen, das wirkte nicht immer so ganz rund. Und trotzdem sind sie auf Platz 2 gelandet jetzt im Endeffekt. Und nicht nur das, die Torjägerinnenkanone geht auch an eine Wolfsburgerin, nämlich an Lynette Behrenstein. Die hat die Trophäe überreicht bekommen bei diesem Spiel gegen Leverkusen eben und super emotional ihrer verstorbenen Mutter gewidmet. Es war ja Muttertag am Sonntag, wo sie eben die Trophäe bekommen hat. Und das fand ich ganz schön emotional, echt ziemlich doll. Behrenstein ist aber nicht die einzige, die 16 Tore geschossen hat über die Saison hinweg. Selina Cerci hat gegen Jena auch nochmal so richtig rausgehauen und einen Hattrick abgeliefert beim 4-0 ihrer Hoffenheimerinnen gegen Jena eben. Das ist krass. Und das war wirklich ein so richtig lupenreiner Hattrick, wie man so schön sagt. Alles in einer Halbzeit und niemand hat dazwischen getroffen. Also Glückwunsch an der Stelle. Und ganz funny auch da, ne, die ersten 3 Tore beim 4-0 von Selina Cerci. Und wer macht das 4. Tor? 3-mal dürft ihr raten. 1, 2, 3. Irreleta Memeti natürlich. Also es geht ja wohl nicht, dass Cerci trifft und Memeti nicht. Aber dieses Traumduo wird ja jetzt möglicherweise getrennt, wenn Cerci nicht auch den Wechsel mit zur Eintracht nach Frankfurt macht. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Cerci jedenfalls 2022 ja schon mal Vize-Top-Torschützin gewesen, obwohl sie damals die halbe Saison mit einem Kreuzbandriss raus gewesen ist. Damals noch für Turbine, damals noch, als Turbine ganz knapp den Einzug in die Champions League Quali verpasst hat und dann in der kommenden Saison abgestiegen ist. Das war auch Irre. Apropos Turbine übrigens, das letzte Spiel haben sie ja in Köln gemacht, das vorerst letzte Bundesligaspiel. Da hatten wir ja so ein bisschen spekuliert, dass das nochmal der Kracher zum Schluss werden könnte, weil sich der Abstieg zwischen Köln und Turbine entscheiden könnte. War dann aber ja schon länger klar, dass das nicht ganz so eng werden würde. War auch das Spiel hier nicht. Also eng war es definitiv nicht. Auch hier haben wir ein 4:0 stehen für Köln. Ist gestartet auch noch richtig super für Turbine mit einem Eigentor durch Silja Plöchinger. Die weiteren Tore dann von Taylor Zima mit einem Doppelpack und Nicole Biller. Turbine, wie gesagt, vorerst letztes Spiel in der Bundesliga, aber richtig stabile Fans dabei. Nicht viele, aber stabil. Die haben einen Banner hochgehalten, wo ganz groß drauf stand: Wir für euch, egal welche Liga. Checkt auf jeden Fall mal bei Instagram aus, beim letzten Reel, da habe ich das Foto mit eingefügt. Das hat Franziska Blendin von Legende verloren gemacht. Ganz, ganz lieben Dank dir für das Zuschicken und dass ich das nutzen durfte. Legende verloren, auch. Solltet ihr generell auschecken, besonders wenn ihr Bock auf History und so Geschichten habt, die nicht so wahnsinnig bekannt sind aus der Welt des Frauenfußballs. Auschecken ist da Pflicht. Was auch richtig herzzerreißend war, Hasrat Kekçi's Abschied. Sie war die komplette Saison raus, wegen eines Kreuzbandrisses, ihrem dritten, hat dann nach 14 Jahren bei Freiburg ihren Abschied angekündigt und ist aber zum letzten Spiel noch fit genug geworden, dass sie 11 Minuten spielen konnte. Und dann hat auch noch Rim Hussein die Partie geleitet, die schon Hasrats erste Saison gepfiffen hat. Das ist wirklich so irre. Und irgendwie realisiere ich das noch gar nicht, dass Kekçi jetzt nicht mehr bei Freiburg ist. Super beeindruckende Person, Spielerin sowieso. Ich durfte tatsächlich auch mal mit ihr sprechen, noch für den Podcast, als er noch anders hieß. War ein ganz, ganz tolles Gespräch. Hasrat echt so eine inspirierende Person. Vielleicht wollt ihr da ja auch mal reinhören. Hier habt ihr auf jeden Fall schon mal ein Snippet da draus, was sie selber auch zu ihrer langen Zeit bei Freiburg gesagt hat. Damals ja schon. Da waren es aber auch nur 12 Jahre und keine 14. Aber schon krass genug.
Die Zeit ist irgendwie relativ schnell vorbeigegangen. Ich bin als Kind eigentlich hierher gekommen und dann erwachsen geworden oder jetzt eine junge Frau eigentlich geworden. Tatsächlich liebe ich die Stadt und den Verein und die Fans. Also ich habe immer diese Dankbarkeit von meiner Seite gespürt. Deswegen war das für mich eigentlich jetzt auch nie so ein großes Thema, den Verein zu verlassen.
Also wirklich, Hasrat, so eine inspirierende Person. Wahnsinn. Checkt die Folge aus, ich packe sie auch in die Shownotes. Hut ab an der Stelle. Freiburg hat das Spiel dann 3:2 gewonnen, nachdem Werder erst geführt hatte. Nicht so wahnsinnig wichtig neben dieser emotionalen Story, aber für Werder, speziell für Thomas Horsch, bitter, der den Verein ja jetzt verlässt, also Werder, und der ja gesagt hatte:
Wir wollen die 30-Punkte-Marke noch voll machen.
Ja, hat nun nicht geklappt. 29 Punkte sind's. Ein einziger Punkt, der da fehlt. Mega bitter. Nun denn, zusammenfassend. Bundesliga 2024-25. Meisterinnen, Pokalsiegerinnen. Erstmals das Double in der Vereinsgeschichte geholt. Der FC Bayern München. Zweitplatzierte und damit direkt in der Champions League in der kommenden Saison in dieser Ligaphase. Neben den Bayern eben. Der VfL Wolfsburg. Drittplatzierte und damit in der Qualifikation, also in dieser dritten Qualifikationsrunde, wo nur noch Hin- und Rückspiel gespielt werden. Eintracht Frankfurt. Die Absteigerinnen sind Turbine Potsdam mit einem Punkt. Der große Saisonrückblick folgt auch noch, also unbedingt, wenn ihr noch nicht dabei seid, hier mal folgen.
Und sonst so?
Aufstiegspartys. Wir hatten gerade den Abstieg von Turbine, aber das heißt ja, dass auch jemand nachrückt. Und die Bundesliga wird ja ab der kommenden Saison mit 14 Teams gespielt werden. Zwei Aufsteigerinnen in die erste Liga stehen ja schon fest, der erste FC Union Berlin und der erste FC Nürnberg. Und das dritte Team steht jetzt auch fest, der HSV hat's gemacht. Erstmals nach 13 Jahren wieder Erstliga-Fußball der Hamburgerinnen, haben den SV Meppen ausgestochen, im Fernduell tatsächlich schon, bevor ja das direkte Duell auch noch ansteht. Der HSV hat gewonnen am vergangenen Wochenende, Meppen verloren und damit steht das eben fest. Meppen kann Hamburg nicht mehr einholen. Außerdem gibt es ja auch noch die Aufstiege in die zweite Liga, die schon feststehen. Viktoria Berlin hat den Aufstieg aus der Regionalliga Nordost geschafft. Für alle, die es nicht wissen, ich bin dann die Stadionsprecherin und freue mich deswegen nochmal umso mehr. Das Team hat es absolut verdient. Wahnsinnig tolle Spielerinnen. So viel kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Freue mich ganz, ganz dolle für die alle auch Involvierten hinter den Kulissen. Anyway, der VfR Warbayern aus der Regionalliga West ist ebenfalls aufgestiegen. Falls der euch bekannt vorkommen sollte oder auch nicht, da spielen die Schwestern von Linda Dahlmann mit, habe ich tatsächlich irgendwie gelesen. Und ich muss euch auch sagen, Warbayern, VfR Warbayern. So, da fängt's nämlich an. Ich habe gestern, das nämlich auch schon aufgenommen für das Reel, für Instagram, und dann festgestellt, VfR Warbayern. da muss man richtig auf die Bremse drücken, um das korrekt auszusprechen. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich diese Takes gemacht habe, ey. Anyway, wir haben jetzt auch genug Zeit, das noch zu üben, bevor es dann losgeht mit der neuen Saison in der zweiten Liga mit dem VfR Warbeien. Eben auch. Die Saison ist es ja auch so, dass alle Regionalligameisterinnen aufsteigen, beziehungsweise sie könnten alle aufsteigen, nicht alle wollen das. Der HSV, das zweite Team da, hat zum Beispiel auf das Aufstiegsrecht verzichtet. Also geht's in der Regionalliga in der Regionalliga Nord geht's zwischen Wolfsburg 2 und Kiel. Noch darum, wer den Aufstieg schafft. Ein Punkt sind sie auseinander und es ist noch ein Spieltag offen. Also super spannend da. In der Regionalliga Südwest wird es zwischen Mainz oder Saarbrücken entschieden. Das sind noch zwei Spieltage, die offen sind. Und Mainz hat sogar noch drei. Auch da deutet schon darauf hin, dass Mainz es mal machen könnte. Vor allen Dingen, die haben auch einfach eine krasse Tordifferenz. Mehr als 100 Tore geschossen selbst. Irre. In der Regionalliga Süd haben wir nur noch einen Spieltag offen. Punktetechnisch kann das zweite Team von Hoffenheim, Stuttgart, auch noch einholen. Aber die müssten eine richtig krasse Differenz von irgendwie 30 Toren wettmachen. Also deutet sehr darauf hin, dass Stuttgart in der zweiten Liga auch spielen wird. Die ja auch richtig, richtig nachlegen. Womit wir dann quasi schon bei den Transfer-News sind. Denn ja, Stuttgart haut ja richtig raus, schon in der Vorsaison, wo sie Leonie Meyer geholt hatten und dann während der Saison auch noch Maximiliane Rall geholt haben. Fabienne und Tamadongo stehen auch schon fest als Neuzugänge. Und jetzt ist auch klar, dass Nicole Biller von Köln zum VfB Stuttgart wechseln wird. Ganz interessante Sache da. Also Stuttgart, ja, wie so viele Vereine haben die gut was vor. Die komplette Transferübersicht wisst ihr natürlich, wo ihr die findet. Bei der Bolz-Tribüne. Hier in den Shownotes gibt's den Link. Aber zwei Wechsel auch noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. Vanessa Fudalla wechselt von Leipzig zu Leverkusen. Ich glaube, das passt. Fudalla, ja, in Leipzig so die Strippenzieherin, hat das Spiel sowas von angekurbelt. Distanzkönigin, würde ich mal sagen. Was die da raushauen kann, ist völlig irre. Ich hatte Fudalla fast noch mal eher in England gesehen. Find ein bisschen, dass das Niveau bei Leverkusen sie vielleicht nicht genug fordern könnte. Aber ich kann mich auch täuschen und das wird eine richtig, richtig gute Sache. Schreibt ihr doch sehr, sehr gerne, was ihr davon haltet. @frauen.fußball.podcast oder hier in die, nicht Shownotes, aber Kommentarfunktion. Umgekehrt geht dann Delice Boboy von Leverkusen zu Leipzig, wo ich auch sehr gespannt bin, wie die sich da entwickeln wird. Boboy auch ja krass lange bei Leverkusen gewesen, da ausgebildet worden und so. Jetzt mal was Neues für sie. Vielleicht bekommt sie da ja auch ein bisschen mehr Spielzeit. So, noch ein bisschen internationale News. Die WSL, die Women's Super League in England, die hat ein Rebranding bekommen. Und nicht alle sind happy damit. Die WSL, die läuft ja nicht mehr unter der FA, also unter dem Fußballverband in England, sondern gliedert sich quasi als eigenständige Firma aus. Nimmt auch die zweite Liga mit. Die zweite Liga heißt dann nicht mehr Championship, sondern WSL2, also Women's Super League 2. Die Fans machen sich da ein bisschen lustig, weil ja eigentlich andere Dinge gewollt werden. Mehr Unterstützung, finanziell, was Ausrüstung und Möglichkeiten angeht. Und jetzt bekommen sie stattdessen einen neuen Namen und ein neues Logo, das irgendwie eine neue Ära des professionellen Frauenfußballs einläuten soll. Kann eine gute Sache werden. Ich will da gar nicht irgendwie zu schwarzmalerisch werden und so weiter. Weil ich hoffe, dass sie sich auch wirklich daran messen, dass es eine neue Ära sein soll. Und dann eben auch finanzielle Mittel noch weiter pushen und das alles eben professionalisieren, weiter und weiter und weiter. Und das eben nicht nur bei so performativen Dingen wie neues Logo und so weiter bleibt. Also haben wir ein Auge drauf, wie sich das entwickelt. Aber die Reaktionen, bin ich ganz ehrlich, sind schon auch ganz schön witzig. Mehr Bullshit-Bingo gibt's auch noch. Die FIFA, die will einem afghanischen Exilteam eine Perspektive bieten. Okay, das per se ist jetzt kein Bullshit. Das ist richtig, richtig gut. Aber das ganze Framing ist das ist ganz großer Bullshit. Die FIFA wird halt hochgelobt wie nix. Ich habe tatsächlich auch bei der Zeit, bei Zeit Online, bei Was Jetzt, diesen regelmäßigen Podcast, gehört, dass sie das da auch mit aufgenommen haben und das da als irgendwie große Hoffnung für die afghanischen Fußballerinnen eben betitelt haben. Aber das Ding ist halt, dass die FIFA das ja vorher blockiert hat. Also die waren ja diejenigen, die das bereits existierende Team nicht zu Spielen, zu internationalen Spielen oder zum Beispiel Cups, dem Asien-Cup zulassen wollten, weil es eben nicht von den Taliban anerkannt wird. Und jetzt sagen sie, okay, wir lassen es zu und stellen sich hin wie die großen Zampanos von wegen, wir sind ja so gnädig und machen das und unterstützen hier und so. Schwierig. Richtig problematisch einfach. dieses ganze Framing, ganz schlimm. Wenn ihr da mehr Infos zu haben wollt, ich habe euch die Folge Becker und Pfeiffer beigefügt in den Shownotes, wo die beiden eben genau darüber sprechen, über dieses Problem, dass die FIFA das eben nicht zugelassen hat. Checkt das auf jeden Fall aus, habt da auch von der Deutschen Welle einen Artikel mit beigefügt und eben diese Neuerungen der FIFA, dass sie das jetzt eben zulassen wollen. Und außerdem haben sie da auch beschlossen, dass das Teilnehmerinnenfeld bei WMs vergrößert werden soll. Von 32 auf 48. Auch dazu findet ihr natürlich alles Weitere in den Shownotes.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Ja, die erste Woche ohne erste Bundesliga. Aber da wirklich würde ich sagen, nutzt doch die Chance. Entweder in der zweiten Liga, den Regionalligen oder bei eurem Dorf, Kleinstadt, Kiezverein vorbeizuschauen. Das macht richtig Spaß, vor allen Dingen, wenn jetzt halt ne Frühling, Sommer kommt, bei tollem Wetter Fußball zu gucken und einfach irgendwie da diese Gemeinschaft zu fühlen. Macht es mal. Macht es auf jeden Fall, wenn ihr schon die erste Bundesliga so sehr vermisst. Es gibt auch noch andere Ligen und andere Fußballspiele. Und dann habe ich noch eine Ankündigung für die kommende Woche, was uns da im Podcast erwartet. Nämlich eine ganz, ganz tolle Sache. Natürlich eben dann der letzte Spieltag in der zweiten Liga, aber ein tolles Interview, wo ich mich sehr, sehr freue. Almut Schuld ist zu Gast. The one and only Almut Schuld wird beim Frauenfußball-Podcast zu Gast sein und wir werden ein Interview führen. Und da würde ich doch mal sagen, wenn ihr Fragen habt, ich denke, ihr werdet Fragen haben, da setze ich jetzt mal drauf. Ich habe auch ganz, ganz viele Fragen, aber bin natürlich immer gespannt auf eure Fragen an Almut Schuld. Haut die raus hier in die Kommentare oder bei Instagram, dann packen wir das alles zusammen und machen eine ganz, ganz tolle Folge für die nächste Woche fertig. Deswegen folgen, teilen und bewerten nicht vergessen. Das macht es dann nämlich auch für neue Suchende einfacher zu wissen, was sie hier erwartet in dem Podcast. Dann wächst unsere Community vielleicht auch noch weiter und das ist doch mega, mega schön. Ich freue mich auf eure Fragen und Feedback und sage, macht's gut, wir hören uns. Cheers!
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.
Wo ich auch sehr gespannt bin,